da seid. Auch von mir nochmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir heute Gottesdienst feiern. Ich freue mich, dass die Freien wirklich voll sind. Ist ja ganz unerwartet in den Sommerferien, aber schön. So schön. Ich möchte zu Beginn der Predigt eine Runde mit uns beten. Vater, ich danke dir, dass du gut bist und dass du es gut mit uns meinst. Und ich danke dir, dass du heute gute Sachen für uns vorbereitet hast. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du jetzt an die Herzentüren klopfst und dass du genau das sprichst und genau das berührst, was jeder Einzelne heute von uns braucht. Ganz egal, was es ist. Wir laden dich einfach ein, dass du derjenige bist, der wirkt und dass du dich unter uns offenbarst. Wir lieben dich, Herr, und wir suchen nach dir. Amen. Wir sind mitten in unserer Jüngerschaftsreihe. Ja, wahrscheinlich ist schon so langsam, dass ihr denkt, ja, okay, Jüngerschaft, wir haben es geschnallt. Und trotzdem finden wir immer wieder neue Sachen, über die wir predigen wollen. Das ist ganz faszinierend. Und offiziell war der Titel im Ablauf für meine Predigt heute, was kostet mich Jüngerschaft? Und ich möchte aber den Titel ein bisschen ändern in, was lässt du dich Jüngerschaft kosten? Wir leben in einer Welt, wir leben in einer Gegend, wo wir trotz Inflation gar nicht so viel für unsere Jüngerschaft bezahlen müssen. Es kostet uns verhältnismäßig wenig. Unser Glauben, die Nachfolge Christi, ist für uns mehr so ein Luxusartikel, als dass es wirklich um Leben und Tod geht. Vor ein paar Jahren hatten wir eine Delegiertentagung vom Mühlheimer Verband und hatten da einen Gastsprecher aus dem Südsudan. Und er erzählte, als er sich für Gott entschieden hat, hat sein Vater gesagt, ab heute bist du tot für mich. Und dieser Vater hat seinen Sohn, also er konnte fliehen, der Sohn, und der Vater hat für seinen Sohn eine Beerdigung gefeiert. Und nur der Vater wusste, dass in diesem Sarg niemand drin liegt. Alle anderen, die ganze Familie glaubt, dass er tot ist. Und da dachte ich mir, wow, den hat es wirklich sein Leben gekostet, ohne dass er gestorben ist. Alles, was er hatte, seine Familie, seine Freunde, dieses Leben, was er hatte, war weg. Ähnlich vielleicht wie die Jünger. Für die war es nicht ganz so krass, da war die Familie vielleicht nicht unbedingt böse auf die Leute, aber Jesus ist zu ihnen gegangen, hat gesagt, folgt mir nach, und die Jünger haben gesagt, hey, kann ich nicht vielleicht erst? Und Jesus hat gesagt, nein. Lass die, die nicht an mich glauben, die Toten begraben, aber komm und folge mir nach. Für uns dagegen ist es recht entspannt. Das, was es uns meistens kostet, ist, dass wir Sonntag nicht ausschlafen können und dass wir vielleicht mal unter der Woche noch abends irgendwie hier in dem Gebäude auftauchen. Und vielleicht noch unseren Zehnten, aber das ist ja auch so eine Sache mit dem Geld. Ja? Was lässt du dich deine Jüngerschaft aber in deinem Alltag tatsächlich kosten? Und was ist es, was Gott eigentlich gerne vielleicht von dir haben wollen würde? Ja, wir sind in dem Moment, wo wir uns für Jesus entscheiden und uns für Nachfolge entscheiden, sind wir durch Gnade freigemacht. Und diese Gnade kriegen wir umsonst geschenkt. Egal wie du dich verhältst, egal was du danach machst, du kriegst Gnade. Und zwar sagt die Bibel, dass diese Gnade jeden Morgen neu ist. Als würde dir jemand jeden Morgen neu umsonst Schritten vor die Tür stellen oder einen frischen Blumenstrauß auf den Tisch. Jeden Morgen neu. Geschenkt. Aber wisst ihr, diese Gnade ist nicht billig. Diese Gnade ist teuer erkauft. Ich sage immer, alles hat seinen Preis. Alles hat seinen Preis. Einen bestimmten Preis. Und wenn wir den Preis nicht bezahlen, muss den jemand anders bezahlen. Wenn du billig Milch für 50 Cent bei Aldi kaufen willst, kannst du davon ausgehen, dass den Rest des Preises die Erzeuger zahlen. Die Milchbauern, die nur ein paar Pfennige dann für ihren Liter Milch kriegen. Wenn du billig bei, weiß ich nicht was für einem Klamottenanbieter, für 1,50 eine Hose kaufen willst, kannst du davon ausgehen, dass irgendwo kleine Kinderhände dafür zahlen. Und wenn wir billig Gnade haben wollen, ohne was uns das kosten zu lassen, hat jemand anders den Preis dafür bezahlt. Glücklicherweise hat die Person es freiwillig getan, das ist Jesus Christus, ja, das wissen wir alle, er ist für uns ans Kreuz gegangen. Aber wenn du von jemandem ein Geschenk bekommst, was so kostbar ist, was er mit seinem Leben bezahlt hat, und du es mit Füßen trittst, ist es ganz schön unhöflich. Wir haben so einen gnädigen Gott und Jesus lässt sich da echt schwer aus der Ruhe bringen, ja. Aber wenn wir mal darüber nachdenken, wie wir mit seiner Gnade manchmal umgehen und wir so mit unserer Jüngerschaft, naja, mal gehe ich, mal gehe ich nicht, mal investiere ich mich, mal, ach ja, ist es eigentlich nicht das, was Jesus vielleicht gerne von uns wollen würde. Wie viel lassen wir unsere Nachfolge uns tatsächlich kosten? Wie oft versinken wir und versumpfen wir vom Fernseher für 3 Stunden oder scrollen durch Instagram für 4 Stunden, während wir auf dem Klo hocken, aber finden keine 5 Minuten, um eine Bibel zu lesen? Ja, kriegt man auch Hämorrhoiden, ist total blöd. Also habe ich mir sagen lassen. Wo investierst du in deinem Leben? Welche Sachen sind dir wirklich wichtig? Welche Sachen sollten uns wichtig sein? Versteht mich nicht falsch, es geht um eine Work-Life-Balance. Da sind wir als Deutschen manchmal gar nicht so richtig gut drin. Wir sind vielleicht besser als andere Länder. Wenn ich so höre, wie andere Länder, weiß ich nicht, 10 Urlaubstage im Jahr bekommen und ne, so. Wir sind schon mal gar nicht ganz schlecht. Mein Arbeitgeber guckt danach, dass ich nicht nur 2 Urlaubswochen am Stück mache und sagt, sondern willst du nicht vielleicht doch auch noch eine 3. am Stück machen? Sage ich, prima, ich sehe euch dann am Familiengottesdienst am 18. September wieder. Ne? Also wirklich. Aber manchmal nutzen wir diese Work-Life-Balance und ich muss ja nach mir schauen, irgendwie falsch aus. Mein Leben wirklich in der Balance zu halten und wirklich ein gesundes Ich zu haben und ein gesundes Gleichgewicht in mir selber zu haben, heißt nicht, irgendwie die ganze Zeit nur die Füße hochzulegen und nichts zu machen. Gesundes Selbst heißt auch, regelmäßig Sport zu treiben und darauf zu achten, wie ich mich ernähre. Ich meine, ich bin dafür das beste Beispiel. Aber ich weiß, dass ich an manchen meiner Verhaltensweisen was ändern muss. Und so ähnlich ist es auch mit unserer Jüngerschaft. Wir wissen, dass wir, wenn es uns wirklich gut geht und wir wirklich wachsen wollen in Jesus, dass wir was investieren müssen. Dass es nicht davon kommt, dass wir unseren Hintern platt sitzen. Ja, der ist schon platt genug. Sondern dass wir vielleicht was tun. Manchmal, vielleicht, musst du dich mal eine Runde hinsetzen und nichts tun. Wir haben gestern hier Ältestenklausurtag gehabt. Und wir haben damit angefangen, dass wir ausgiebig Lobpreis gemacht haben. Und dann haben wir eine 3/4 Stunde lang Soaking gemacht. Wir haben Musik angemacht, uns auf unsere platten Hintern gesetzt und nichts gemacht, außer in der Gegenwart Gottes zu sein und zu sagen, Herr, was möchtest du uns als Gemeindeleitung sagen? Was möchtest du uns persönlich sagen? Was möchtest du uns für diese Gemeinde sagen? Manchmal ist es dran, dass du dich einfach nur in seine Ruhe begibst und nichts tust. Und manchmal sagt er, steh auf und folge mir nach. Komm, tu was. Wenn wir ganz direkt mal an die Quelle gehen und Jesus fragen, was er denn dazu sagt, was Jüngerschaft uns kostet, lesen wir in Lukas 14, für die, die eine Bibel dabei haben oder eine Bibel-App dabei haben, ihr wisst, ich bin da immer total der Heuchler, ich sage euch, ihr sollt eure Papierbibel mitbringen und bringt selber nur mein Tablet mit, aber wer jemand eine Papierbibel bei hat, super, wenn man eine App bei hat, holt die raus, Lukas 14, ab Vers 25, ich lese wie immer nach Neues Leben. Mein Problem ist, ich habe noch keine Papierbibel Neues Leben. Ich muss sie mir einfach mal kaufen. Ich könnte euch gerne aus meiner Elberfelder vorlesen. Also Lukas 14, Abvers 25, da steht geschrieben. Eine große Menschenmenge begleitete Jesus. Er wandte sich um und sagte zu ihnen, wer mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja mehr als sein Leben. Sonst kann er oder sie nicht mein Jünger sein. Und ihr könnt auch nicht meine Jünger sein, wenn ihr nicht euer Kreuz auf euch nehmt und mir nachfolgt. Aber kommt nicht, ehe ihr nicht die Kosten berechnet habt. Denn wer würde mit dem Bau eines Hauses beginnen, ohne zuvor die Kosten zu überschlagen und zu prüfen, ob das Geld reicht, um alle Rechnungen zu bezahlen? Sonst stellt er vielleicht das Fundament fertig und geht ihm das Geld aus. Wie würden denn da alle ihn auslachen? Sie würden sagen, das ist der, der mit dem Bau seines Hauses angefangen hat und dann nicht genug Geld hatte, es fertigzustellen. Oder welcher König käme je auf den Gedanken, in den Krieg zu ziehen, ohne sich vorher mit seinen Beratern zusammenzusitzen und zu erörtern, ob seine Armee von 10.000 Soldaten stark genug ist, 20.000 Soldaten zu besiegen, die gegen ihn aufmarschieren. Wenn er dazu nicht in der Lage ist, wird er dem Feind, wenn dieser noch weit weg ist, Unterhändler hinschicken und versuchen, einen Frieden auszuhandeln. Genauso kann auch niemand mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben. Salz ist gut zum Würzen, aber wie macht man es denn wieder mit Salz, wenn es nicht mehr seine Würzkraft verliert? Geschmackloses Salz eignet sich weder für den Boden noch als Dünger. Es wird weggeworfen. Wer bereit ist zu hören, soll zuhören und begreifen. Jesus findet immer ganz schön stramme Worte. Ja? Wenn man nachfolgen will, der soll mich mehr lieben als seine Familie oder sein eigenes Leben. Wenn man nachfolgen will, soll vorher sich überlegen, ob er genug Kraft, Geld, Zeit, was auch immer hat, um in das zu investieren, was meine Nachfolge ihn kosten wird. Ich finde das Beispiel mit dem Hausbau immer ganz interessant, weil ich mir vorstelle, wie unterschiedliche Nationen diesen Bibeltext hören. Ja? Wir als Deutsche, wir sitzen wahrscheinlich da und schmunzeln. Wir sind ganz gut darin, für einen Bau Kosten zu kalkulieren, Versicherungen abzuschließen und wissen ganz genau, worauf wir uns einlassen, wenn wir ein Haus bauen. Und wir wissen auch, dass das, was wir am Anfang kalkuliert haben, nicht der Preis sein wird, den wir tatsächlich bezahlen, weil alles ist immer teurer, als man denkt, und es dauert auch länger, als man denkt. Siehe Berliner Flughafen oder Stuttgart 21. Aber wir wussten, worauf wir uns einlassen. Ja? Wir waren darauf vorbereitet. Also vielleicht auch nicht, aber spannender finde ich den Vergleich mit dem König, der in den Krieg zieht und weiß, ob er unterlegen ist oder nicht. Und ob er weise genug ist zu sagen, hey, also sorry, wer gerade bereit war, in den Krieg zu ziehen und dann bereit ist zu sagen, wir machen doch Frieden, das wäre schön, oder? Das wäre doch richtig schön. Würden wir alle einen warmen Winter haben, ey. Aber das, was mich wirklich anrührt, ist das, was er ganz zum Schluss sagt. Und das ist eigentlich ganz witzig, ja? Würde man da auf einmal aufhören zu sagen, und er würde Unterhändler schicken, die versuchen, einen Frieden auszuhandeln, und dann kommt der Satz, Salz ist gut zum Würzen, Punkt. Man denkt sich ja so, was so merkwürdiger Satz, der so auf einmal auftaucht. Salz ist gut zum Würzen, wenn es würzig ist. Wenn es aufhört, salzig zu sein, dann hat man einen schönen, weißen, kristallinen Feststoff, der zunächst mehr zu gebrauchen ist. Ich habe mein Auto gepackt fürs Campen und habe meine kleine Küchenbox rausgeholt und habe alle Gewürze einmal angehoben, zwei Gläser mit weißen, kristallinen Kristallen drin, ja, und hol die raus und denkst so, was ist denn jetzt eigentlich was? Und schraub's auf, steck einen Finger rein und guck, ob mein Salz ist oder Zucker ist und ob mein Salz auch noch salzig ist. Ja? Wenn mein Salz nach Zucker schmeckt, dann habe ich die falsche Dose aufgemacht. Und wenn mein Salz überhaupt nicht mehr schmeckt, dann ist es zu alt. Glücklicherweise war mein Salz Salz und mein Zucker Zucker und es war auch beides noch so, wie es sein sollte. Aber wie spannend ist das Vergleichen, dass wir seinen Nachfolger irgendwann mal an Geschmack verlieren. Dass wir nicht mehr die Würze mitbringen, für die wir eigentlich mal gemacht worden sind. Wenn Jesus sagt, seid Licht und Salz, meint er Salz, das auch salzt. Ja? Und nicht Salz, was noch nicht mehr taugt, um auf den Boden geworfen zu werden. Ich will salzig sein. Ich will meinen Geschmack nicht verlieren. Aber es gibt Studien, die über die letzten paar Jahre gemacht worden sind, die besagen, dass Christen innerhalb ihrer ersten 5 Jahre nach Bekehrung am meisten wachsen und danach entweder gleich bleiben oder sogar in ihrer Entwicklung rückläufig sind. Und ich schätze mal, so wenn ich jetzt mich im Raum umgucke, dass die meisten von euch schon länger als 5 Jahre Christ sind. Und ich weiß nicht, wie es in eurem Glaubensleben aussieht. Ich gehe davon aus, dass ihr mit Gott unterwegs seid und ich gehe davon aus, dass ihr ihn sucht und eine lebendige Beziehung zu ihm habt. So kenne ich euch. Aber überlegt mal, was für Wachstumsschritte ihr mit Gott in den letzten 3 Jahren gemacht habt. Wenn ihr guckt vor Corona und jetzt, was habt ihr für Wachstumsschritte in Jesus gemacht? Und was habt ihr in der Zeit eure Jüngerschaft euch kosten lassen? Es gibt die Zeiten, und darüber haben wir auch in der Corona-Zeit gepredigt, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, an Survive und Thrive. Da hatte ich immer zwei so eine Ständer aufgestellt, da haben wir lange darüber gepredigt. Survive heißt überleben, und manchmal gibt es Momente, da können wir nicht mehr als nur überleben. Und da brauchen wir unseren Glauben, an dem wir uns festhalten, um irgendwie durch die Scheiße durchzukommen und zu überleben. Und Thrive heißt aber sich entwickeln, sich vorankommen und irgendwie Wachstum zu erfahren. Und es ist gut, in dem Moment, wo wir es brauchen, unserem Glauben, unserem Kreuz festzuhalten, um zu überleben. Aber wenn der Wind, wenn der Sturm vorbei ist, muss man nicht länger im Hafen abwettern als Schiff, sondern sollte man rausfahren und segeln oder Motor, die Sonne genießen. Ja? Wir als Schiffe Gottes sind nicht dafür gemacht, im Hafen zu bleiben. Wir sind dafür gemacht, rauszugehen, zu fahren. Und ja, offenes Meer kann manchmal ungemütlich werden. Wir haben gestern über Seekrankheit gesprochen. Bei uns auf dem Schiff nennt man es Aussterben spielen, weil es wirklich dich an deine Grenzen führt. Aber ich dachte, das ist eigentlich so ein gutes Bild für Jüngerschaft. Manchmal führt es dich an deine Grenzen. Und manchmal führt dich Gott an Grenzen, wo er sagt, ich will, dass du das aufgibst. Ich will, dass du das loslässt. Ich will, dass du mich mehr liebst als dein eigenes Leben. Er erwartet nicht von dir, dass du dich von deiner Familie beerdigen lässt, ohne in dem Sarg zu liegen. Aber manchmal möchte er von dir, dass du bestimmte Gewohnheiten oder bestimmte Beziehungen zu Menschen aufgibst. Und manchmal oder recht oft ertappe ich mich und Menschen, mit denen ich unterwegs bin, dass wir gerne mit Gott so ein bisschen verhandeln. Ja? Gott sagt, gib das und das auf, und du sagst, hey Gott, wie wär's, wenn ich unter der Woche das nicht mache, aber am Wochenende würde ich schon ganz gern. Wir tun so, als würden wir heilig irgendwas opfern, ohne tatsächlich gehorsam zu sein. Und Freunde, ich bin mir ganz sicher, dass jeder von euch irgendwie so ein Bauchgefühl hat von etwas, wo Gott eigentlich schon länger mal ran will. Wo ihr eigentlich wisst, da müsste ich mal irgendwie mit Gott ran. Sei es was aufzuarbeiten, Versöhnung herzustellen oder was Bestimmtes aufzugeben. Im Römer 12,2 lesen wir, dass Paulus schreibt, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern, jetzt kommt das Wichtige, ja, lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Diese Bibelstelle hat im Griechischen eine grammatikalische Form, die wir im Deutschen nicht haben. Deswegen bin ich ganz froh, diese Version gefunden zu haben. Das ist tatsächlich Hoffnung für alle, was ich gar nicht so oft angucke, aber die hat es gut übersetzt. Andere Übersetzungen strugglen an der Stelle ein bisschen, haben ihre Herausforderungen damit. Denn wir Deutschen, wir kennen aktiv und wir kennen passiv. Ja, aktiv, ich schlage dich, und passiv, ich werde geschlagen. Und die Griechen kennen noch eine Mittelform, das Medium. Ich schlage mich selbst, hat mein Griechischprofessor immer so gesagt. Sorry, gibt bestimmt andere Beispiele, schlagen hört sich so hart an, aber das ist das, wie ich es gelernt habe. Medium. Es ist nicht aktiv, es ist nicht passiv. Lass dich verändern von Gott. Das, was dich verändert, ist Gott. Der ist der aktive Part, du bist der passive Part. Aber du musst aktiv werden und es zulassen, dass Gott dich verändert. Lass dir die Haare schneiden. Du musst schon zum Friseur hingehen, aber der ist derjenige, der dir die Haare schneidet. Ja? Das wäre vielleicht so eine gute Mittelform. Man muss so ein bisschen bereit sein. Ich sage immer gerne, Gott ist nicht wie Microsoft. Ja? Microsoft zwingt dir die Updates auf. Genau im richtigen Moment sagt er dir, ach übrigens, ich hätte gerne in 2 Stunden Update. Wenn du den Beamer-PC hochfährst, kurz vorm Gottesdienst, weil du spät dran bist, und dann sagt er, ach übrigens, ich brauche 3 Stunden, um ein General-Update zu machen. Und du denkst, Gott. Oder du willst ins Bett gehen und den Computer ausschalten, weil du so eine Kippleiste hast, und die würdest du nachts gerne ausmachen, und er sagt, ich brauche jetzt noch 45 Minuten. Und du denkst dir so, warum schaffst du es immer, genau im falschen Moment ein Update zu machen? Ja, Paul guckt ganz komisch, mit dir rede ich nicht. Der Paul weiß, wie man sowas umgeht. Der Paul mag Microsoft. Ich glaube aber, dass Gott mehr wie Apple ist. Weil Apple fragt mich immer höflich. Oder warnt mich vor. Apple sagt, übrigens, wenn du keine anderen Pläne hast, würde ich denn heute Nacht denn vielleicht ein Update machen. Es sei denn, du würdest jetzt auf OK klicken. Und dann kann ich mir überlegen, will ich es nachts laufen lassen oder habe ich jetzt gerade Zeit und klicke schnell auf OK und lasse das Update machen. Ja, Gott kommt nicht und sagt, so, jetzt machen wir alles anders, du hast keine Wahl, Pech, wenn du gerade am Autofahren bist. Und Gott sagt, hey, ich hätte da ein Update, ja, wenn du nichts anderes vorhast, dann könnten wir mal. Und wenn ich stelle mein Handy immer nachts aus und manchmal vergesse ich das, dass mein Handy mir gesagt hat, übrigens, ja, ich könnte ein Update machen, dann mache ich es nachts auf Flugmodus und am nächsten Tag sagt er, schade, ich habe versucht ein Update zu machen, ich habe dich aber nicht erreicht. Ja, dann sagt er, wir versuchen es morgen wieder. Apple ist da relativ geduldig. Ich war mal 2 Wochen in der Schweiz und hatte nachts einfach kein Internet, um mein Update zu machen. Und er hat gewartet, bis ich durch bin, um mein Ding zu machen. Er hat nicht gesagt, so, jetzt reicht's mir, ich habe es jetzt 3-mal versucht, kannst mich mal. Ja. Und Gott ist da auch geduldig mit uns. Gott kommt immer wieder und klopft an deine Herzenstür und sagt, hey, weißt du, ich hätte vielleicht einen Punkt, wo du dich verändern könntest. Wo ich dich gerne verändern würde, wenn du mich lässt. Und manchmal sind wir zu busy oder manchmal haben wir keinen Bock auf die Veränderung, weil wir das eigentlich ganz cool finden, was wir da machen. Ja, es ist irgendwie ganz bequem. Und dann sagt Gott, okay, ich versuche es das nächste Mal wieder. Und Gott klopft wieder an deine Herzenstür und sagt, hey, wie sieht's aus? Ich hätte da ein Update für dich. Und wir müssen sagen, okay, ich will mich verändern lassen. Ich mache die Tür auf, ich sage, Gott, komm in mein Leben und ändere was. Und wisst ihr was? Die Veränderung, die Gott vorhat mit uns, die Dinge, die er vielleicht fragt, dass du sie aufgibst, ist nicht, weil er fies und gemein ist und sich richtig eins ins Fäustchen lacht, wenn er uns die Sachen wegnimmt, die so richtig Spaß machen, sondern weil er ein guter Gott ist, sagt er, hey, vielleicht macht dir das gerade Spaß, aber auf Dauer tut es dir nicht gut. Die Sachen, die Gott von dir möchte, dass du sie von ihm verändern lässt, sind immer Sachen, die dich von ihm fernhalten. Und er sagt, hey, wenn du mich ranlässt und wir gemeinsam diesen Stück Weg gehen, dann wirst du mir näher kommen. Wenn wir die Zeit investieren, jeden Tag stille Zeit zu machen, dann wirst du sehen, wie das was in deinem Leben verändert. Und ganz ehrlich, ich schaffe das auch nicht jeden Tag. Manchmal bin ich zu wuselig im Kopf oder es passiert irgendwas. Ich war neulich bei meinen Eltern und meine Schwester war mit den Kids da. Da bin ich davon geweckt worden, dass ein 3-jähriges Kind auf mein Bett springt und sagt, ich habe dir Kaffee gekocht. Also die Mama hat Kaffee gekocht, aber sie kommt dann mit Kaffee morgens. Da ist dann nicht viel mit Bibellesen morgens, ja? Wenn dann noch das 9 Monate alte reingebatscht kommt und alles aus deinen Regalen rauszieht und so, dann hast du erstmal nicht so viel Muße zu sagen, so Freunde, wartet mal, ich mach mal erst stille Zeit. Passiert. Es gibt immer irgendeine Ausrede. Oder Ausrede. Irgendwas ist immer. Aber wenn wir uns die Zeit nehmen, in Sachen zu investieren, zu sagen, okay, ich lasse es mir was kosten, ich lasse es mir vielleicht auch einen extra freien Abend kosten, unter der Woche, weil ich in den Hauskreis gehe oder so, wirst du feststellen, hey, das macht was mit mir. Es verändert mich und es bringt mich Gott näher. Manchmal sind es Gewohnheiten, die Gott gerne bei uns ändern möchte. Manchmal sagt er, ich hätte gerne mehr von deiner Zeit. Manchmal sagt er, hey, es gibt Menschen in deinem Leben, die tun dir nicht gut. Die tun dir einfach nicht gut. Damit meine ich nicht deinen Ehepartner, ja? Wenn du unterschrieben hast, dann... Ja? Ist es so? Dann sucht euch einen Seelsorger. Aber vielleicht hast du Freunde, vielleicht hast du Nachbarn, vielleicht hast du irgendjemanden, da merkst du, wenn ich mit der Person Zeit verbringe, irgendwie geht es mir hinterher meistens nicht besser, sondern ich fühle mich ausgesaugt Oder zu so einer Person, kennt ihr so Leute, die immer nur negativ sind? Die dich irgendwie runterziehen? Die irgendwie... Ich meine, ich habe so einen Freund, mit dem... Wir finden es irgendwie witzig, aber wir wissen beide, dass es nicht so gut ist. Wir fangen an, so rumzulästern. Ja? Seine Mama sagt immer, wir sind wie die zwei alten Männer von der Muppet Show. Ja? Wir sitzen gerne irgendwo am Rand und machen uns ein bisschen lustig über das, was passiert. Aber wir wissen, hey, es gibt so einen Grad, so redet man nicht über Menschen. Und das verkneifen wir uns dann auch. Aber wir müssen aufpassen, dass wenn wir zusammen sind, dass wir nicht in einen Bereich kommen, der Gott nicht mehr ehrt. Und man hat einfach so Menschen in seinem Leben. Und du musst dir gut überlegen, hey, gibt es vielleicht an manchen Stellen Punkte, muss ich sagen, sorry, Freunde, ich such meine Beziehung zu Gott und die steht mir höher als manch anderes. Das heißt nicht, dass ihr jetzt hier dass ihr rumgeht und sagt, meine Pastorin hat gesagt, ich darf nicht mehr mit dir befreundet sein. Das sage ich nicht, aber ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Es gibt einfach so bestimmte Sachen, die dir nicht gut tun. Und Gott sagt, hey, ich hab was für dich, ich will dich verändern. Und er ruft dich auf, hey, lass dich verändern von Gott. Aber es wird dich vielleicht was kosten. Und Freunde, Veränderungen tun immer weh, weil wir etwas aufgeben. Etwas aufgeben, woran wir uns gewöhnt haben, etwas aufgeben, was uns vielleicht Sicherheit gibt. Ja, gerade so Traditionen und Sachen, die schon immer so waren, das gibt uns Sicherheit. Das finden wir irgendwie ganz gut. Weil es uns einen Rahmen gibt. Und wenn Gott uns das wegnimmt, dann ist es erstmal unangenehm. Dann tut es weh, dann ist es irgendwie blöd. Aber Gott sagt, hey, ich habe eine neue Freiheit für dich. Ich möchte dir an dessen Stelle was geben, was dich mehr zu mir bringt. Und was deine Lebensqualität auf Dauer steigern wird. Aber meine Frage an euch ist, was lasst ihr euch wirklich eure Jüngerschaft kosten? Und wo gibt es vielleicht Dinge in eurem Leben, von denen ihr schon längst wisst, dass Gott da eigentlich ran möchte? Dass Gott da schon seit mehr als 3 Wochen immer sagt, hey, wenn du mal Zeit hättest, ich hätte da ein Update für dich. Gott ist geduldig. Gott ist langmütig und freundlich, weil er dich liebt. Aber weil er dich liebt, möchte er dich auch freimachen von Dingen, die dir nicht gut tun. Wo sind Sachen, die du mal wieder Gott hingeben könntest? Das hat Claudi so gestern so schön gesagt. Er löst. Ja? Jesus, er löst uns. Aber er löst uns auch von Sachen. Damit wir frei sind, damit wir näher zu ihm kommen. Weil Sünde ist alles, was mich von Gott trennt. Das ist Sünde. Was gibt es in deinem Leben, wo Gott vielleicht ran möchte? Wo Gott sagt, hey, lass mich dich lösen. Das heißt nicht, dass du was falsch gemacht hast. Das ist nicht, dass du ein schlechter Mensch bist und ein schlechter Christ. Das heißt nur, dass Gott sagt, hey, vielleicht habe ich eine nächste Stufe für dich. Ich habe einen nächsten Schritt für dich. Ich habe etwas, was dich einen Schritt näher an mich ranbringt. Weil er ein guter Gott ist und das gut mit dir meint. Nicht, um dir böse deine Rassel wegzunehmen oder so. Weil er es gut mit dir meint. Was lässt du dir deine Jüngerschaft kosten? Ich bete mit uns. Vater, ich danke dir, dass du gut bist. Und ich danke dir, dass du manchmal besser weißt als wir selber, wo es Punkte in unserem Leben gibt, wo du Freiheit reinbringen möchtest. Herr, ich bitte dich, dass du ganz neu uns die Augen und den Sinn öffnest, wo du deinen Heiligen Geist auf uns schicken möchtest. Dass du eigentlich schon längst an unsere Herzenstür anklopfst und dass du derjenige bist, der neue Dinge in uns schaffen möchte. Herr, ich bitte dich einfach, dass du uns den Mut schenkst, bereit zu sein, uns von dir verändern zu lassen. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt bei jedem Einzelnen bist, egal was jetzt gerade im Kopf vor sich geht, im Herzen, dass du da bist und dass du genau das tust, was heute dran ist. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du wirkst. Wir lieben dich und wir suchen dich, Jesus. Wir sind hier, gebrauche du uns. Amen.